Sag mal, Britta, was hat dir in Zürich eigentlich am besten gefallen nach unserem Rundgang?
Boah, da fällt mir echt viel ein. Mir hat auch so viel gefallen. Also einfach die Stadt ist toll. Wasser, Berge, wunderschöne Architektur, wunderbare Kunst. Ist wirklich einfach eine tolle Stadt. Was ist denn dein Lieblingsspot eigentlich?
Da gibt es recht viele, ist schwierig. Mir gefällt Zürich wirklich sehr, also ich wohne auch gerne hier. Ich finde, einen sehr schönen Blick auf die Stadt hat man beim Zentral, das ist gleich beim Hauptbahnhof. Und dort sieht man auf die Limmat, die Altstadt und bei schönem Wetter sogar sieht man die Berge. Also diese Sicht genieße ich jeden Morgen, wenn ich ins Büro fahre. Das ist wirklich schön.
Ja, was für ein schöner Arbeitsweg dann auch, ne? Ja, und auch die Sicht, die man hat, wenn man mit der Seilbahn Rigiblick hochfährt, die ist auch wirklich ganz toll. Eben auch alles, Stadt, Berge, See.
Ja, also ich mag besonders das Wasser, den Zürichsee, aber auch die Flüsse. Man nennt ja Zürich nicht nur Limmatstadt, sondern auch Wasserstadt. Weißt du warum?
Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Limmat, wusste ich nämlich vorher auch nicht so richtig, ist ja der Fluss, der durch Zürich
Ja.
fließt. So. Habe ich ja auch erst bei unserer Boottour quasi mitgekriegt. Ne?
Ja.
Ja, und du hattest das, glaube ich, erwähnt. Ne? Die Stadt hat unglaublich viele Brunnen.
Genau. Also wir haben über 1200 Brunnen in der Stadt und das Wasser hat praktisch überall Trinkwasserqualität. Also Züriwasser heißt
Ah
das.
ja.
Ich liebe es, wenn ich meine Wasserflaschen überall auffüllen kann. Also eigentlich immer, wenn ich irgendwo bin und Wasser brauche, ist es vorhanden. Und Zürich gehört zu den brunnenreichsten Städten der Welt.
Ja, das finde ich echt krass. Und das haben wir in Frankfurt ja leider nicht. Und ich finde es so toll, dass es so selbstverständlich ist. Und ich bin mir auch sicher, jeder Brunnen hat seine eigene Geschichte.
Ja, definitiv, aber ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Also vielleicht machen wir mal eine eigene Folge darüber.
Ja, nur Brunnen. Gut.
Genau. Aber noch ein spannender Input, der Anschluss an das Wassernetz für die Wohngebäude, der wurde erst im 19. Jahrhundert eingerichtet und vorher hat man das Wasser in Krüge abgefüllt und in die Wohnung getragen. Was denkst du, woher das Wasser kommt, Britta?
Naja, ich würde sagen, aus dem Zürichsee.
Genau, aber nur 70% des Wassers kommt aus dem See. Und wir haben ja noch die Flüsse Sihl und Limmat eben und die liefern auch Trinkwasser. Also wir haben sogar Quellwasser.
Wow. Ja, das ist wirklich cool. Da haben wir ja zusammen am Rennweg was abgefüllt.
Genau.
Und das Quellwassernetz ist separat. Das heißt, im Notfall sind die Bürgerinnen versorgt. Finde ich auch toll. Und hast du einen Lieblingsbrunnen?
Es gibt so viele schöne Brunnen. Schwierig. Aber ich mag den Ziehbrunnen beim Hotel Storchen in der Altstadt, aber auch den neuen modernen Sardona-Brunnen beim Bellevue. Der wurde 2020 gebaut. Der ist auch sehr schön.
Ah, toll. Ja, jetzt brauche ich mal eine Erfrischung. Lass uns direkt starten.
Yep, let's go.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute reisen wir wieder zwischen Zürich und Frankfurt hin und her. Und wir besprechen wieder Kunst im öffentlichen Raum. In der heutigen Folge nähern wir uns bei Dämmerung dem Portikus in Frankfurt und auch den beiden Skulpturen Hammering Man und der Krawatte, die sich im Bankenviertel befinden. In Zürich wird's bunt. Wir besuchen nämlich zuerst die Giacometti-Halle und dann geht's weiter in Richtung See. Und da gibt es den Chinagarten und den Pavillon Le Corbusier. Wir entdecken beides.
Ja, Britta, jetzt wo die Tage wieder dunkler werden, brauchen wir Menschen Licht und Wärme. Das bringt mich eben zum Portikus. Also erzähl mir doch mehr über diese Lichtinstallation, die ihr in Frankfurt habt. Du hattest sie mir tagsüber gezeigt, als ich bei dir war, aber das Licht sieht man natürlich erst bei der Dämmerung.
Ich glaube, es wird auch sogar erst bei Einbruch der Dämmerung angeschaltet. Dann beginnt dieses Kunstwerk eben zu leuchten. So ein gelber Lichtbogen, der schwebt hinter diesen gläsernen Dachfenstern des Portikus und spiegelt sich dann im Main. Olafur Eliasson ist übrigens der recht bekannte isländisch-dänische Künstler, der hat das da 2006 realisiert. Und der Portikus ist eine Kunsthalle, die auf so einer kleinen Insel im Main in Frankfurt steht, an der Alten Brücke. Und der Portikus zeigt immer zeitgenössische Kunst und gehört quasi so zum Netzwerk des Städelmuseums dazu. Und es ist oft auch recht experimentell. Und Olafur Eliasson hat das irgendwann mal da oben installiert und seitdem haben wir Frankfurter das.
Schön. Ich finde, die Lichtinstallation wirkt ein bisschen wie so eine untergehende Sonne mitten in Frankfurt und strahlt dann so im tiefen Gelb in den Stadtraum.
Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Sieht einfach so schön aus. Und aber es ist auch noch mehr als ein schöner Effekt. Also Olafur Eliasson verbindet das ja ganz oft. Kunst, Alltag, Reflexion. Und ist auch einfach sichtbar für alle. Gar nicht immer unbedingt als Kunst erkennbar, aber eben außerhalb des Museums.
Ja, und der Künstler ist auch bekannt für seine raumübergreifenden Installationen, in denen er eben Naturphänomene wie Licht, Wasser oder dann auch Nebel künstlerisch untersucht.
Ja, das stimmt. Und Kunstwerke im Zusammenhang mit Licht gibt es ja auch in Zürich, nicht wahr? Die Giacometti-Halle.
Ja, also die Halle von Giacometti begeistert mich jedes Mal. Das ist so eine Farbenpracht. Ich könnte dort irgendwie Stunden verweilen. Also ich wünschte mir auch manchmal, dass man die Blumen riechen könnte. Finde ich wirklich sehr schön. Weißt du, wie wir Zürcher die Halle nennen?
Blumenhalle hast du, glaube ich, gesagt, ne? Als wir da beide zusammen waren.
Genau, also auf Schweizerdeutsch heißt sie dann Blümli-Halle, das Li, das Bekannte bei uns Schweizern, ist natürlich immer sehr wichtig. Aber ich finde, die Halle ist immer noch so ein bisschen Geheimtipp. Nicht alle kennen sie, also ich war damals alleine dort. Ich finde die Geschichte dazu auch ultra spannend. Ich denke, wir schneiden das nur kurz an, weil sonst sprengt das den Raum. Aber eben, vielleicht ganz kurz.
Ja, ich kannte sie ja vorher auch nicht, bevor du sie mir gezeigt hast. Und krass, dass die Halle sich quasi in dem heutigen Polizeigebäude befindet. Also ich meine, wie cool ist das denn? Mhm. Und früher war es mal ein Waisenhaus, korrekt?
Ja, genau. Also zuerst ein Waisenhaus und dann ein Amtshaus. Und bei der Halle handelt es sich um den ehemaligen Keller des Waisenhauses, der dann neu für das Amtshaus als Eingangshalle diente. Aber eben die Lichtverhältnisse waren total schlecht und da musste was Repräsentatives her.
Ah ja, genau. Und so wurde der Wettbewerb ausgeschrieben und Augusto Giacometti, der hat den dann gewonnen und das war schon so ein Meilenstein in seiner Karriere. Und dann hat er für die Ausmalung auch eine ganz bestimmte Technik verwendet.
Ja, das ist die sogenannte Alfresco-Technik. Mit dieser Technik wurde auch die Nordfassade der ETH bemalt. Die Farbpigmente werden direkt auf den noch feuchten Kalkputz aufgetragen und das verleiht dann den Blumen diese einzigartige Leuchtkraft.
Ja, das ist ja auch wirklich ein unglaubliches handwerkliches Können, ne? Was dahinter steckt. Ist ja wirklich eine sehr, sehr anspruchsvolle Technik. Und wenn du die ETH jetzt gerade erwähnst, dann fällt mir noch ein anderer Ort ein. Also Michelangelo hat ja bei der Sixtinischen Kapelle in Rom dieselbe Technik angewendet, ne?
Ja, und auch Giotto in der Arena-Kapelle in Padua, also die Scroveni-Kapelle, wenn ich das richtig ausspreche. Ich könnte jetzt auch noch erklären, was sonst noch in der Blumenhalle abgebildet ist, aber das sprengt jetzt wirklich den Rahmen. Lass uns doch wieder zurück nach Frankfurt reisen, Britta. Hör mal, wer da hämmert.
Es ist der Hammering Man. Ja, ein riesiger Mann mit Hammer schlägt unaufhörlich, quasi Tag und Nacht, angetrieben von einem Motor. Ich spreche von der Skulptur von Jonathan Borofsky. Viele kennen wahrscheinlich seine Arbeit in Berlin, die wird auch immer abgebildet. Da steht der Molecule Man in der Spree. Also es sind so drei Figuren aus gelochtem Aluminiumblech, irre hoch, von weit her sichtbar. Und Hammering Man gibt es auch mehrere. Die hat der Künstler quasi über die Welt verteilt und ein großer steht in Frankfurt.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie riesig und worauf hämmert er da?
Also die Skulptur ist aus Stahl und Aluminium, ist 21 Meter hoch. Und gehört eben zu einer ganzen Serie von Hammering Men, die Borofsky weltweit installiert hat. Und der Arm geht recht langsam, aber hoch und runter, hoch und runter. Aber es wird jetzt nirgendwo drauf gehämmert. Für ihn ist die Skulptur ein Symbol für Arbeit. Also der Hammer bewegt sich rhythmisch und steht für das Zusammenspiel von Denken und Handeln. Und der steht da übrigens seit 1991 zusammen mit dem damals frisch eröffneten Messeturm. Und die beiden sind irgendwie auch so ein bisschen Wahrzeichen von der Stadt Frankfurt.
Ja, also das Eurozeichen für die Finanzwelt, das haben wir ja in der ersten Folge schon besprochen, und quasi der Hammering Man als Zeichen für die Messe, das ist Frankfurt, oder?
Ja, irgendwie schon, ne? Und dann gibt es noch die Krawatte, die auf dem Kopf steht. Okay, das ist wieder Bankenwelt. Aber es ist auch eine ganz, ganz tolle Skulptur. Das Künstlerpaar Klaas Oldenburg und Koosje van Bruggen, die haben sich da so ein bisschen auch nochmal über die Bankenwelt lustig gemacht. Und Inverted Collar and Tie, so heißt das Werk, so eine riesige Krawatte mit Kragen. Und die steht halt auf dem Kopf und flattert vor dem Hochhaus der DZ-Bank im Wind. Also, sie sieht so aus, als ob sie flattert.
Also Krawatte vor Bankhochhaus, das passt irgendwie wunderbar, weil Frankfurt ist wie Zürich ja eine ganz wichtige Finanzstadt.
Ja, das stimmt. Das ist verrückt, ne? Beides sind nicht die Hauptstädte ihrer Länder, aber beides sind auf jeden Fall die Hauptfinanzplätze. Mhm. Ja. Ja, also dieses Werk mit der Krawatte spielt so ein bisschen auch mit dem Symbol von männlicher Macht, Uniformität. Und dann wird es eben genau da aufgestellt, wo es eigentlich auch hingehört. Ne? Also Anzug und Krawatte gehören zum Alltag der Banker, also steht es im Bankenviertel. Und durch diese Umkehrung und noch diese übertriebene Größe wirkt dieses ganz gewöhnliche Kleidungsstück so fremd und irgendwie auch absurd.
Ja, Kleider machen Leute, heißt das doch so schön.
Ja, das stimmt, das stimmt. Die über 12 Meter hohe Pop-Art-Skulptur übrigens, die will das auch deutlich machen. Ne? Also Kleidung wirkt wie eine visuelle Sprache und Kleidung beeinflusst einfach, wie andere uns sehen, wahrscheinlich auch, wie wir uns selber fühlen. Und dabei zeigt sie nicht unbedingt, wer wir sind, sondern eben oft nur, wer wir vorgeben zu sein.
Guter Punkt.
Ja, und das Künstlerpaar Oldenburg und van Bruggen, die waren halt bekannt zum einen für diese überdimensionierten Objekte, die sie auch eben immer in den öffentlichen Raum gestellt haben. Und die nehmen immer so banale Alltagsgegenstände, auch irgendwo so einen riesigen Löffel oder Kirschen oder eben diese Krawatte. Und daraus machen sie halt so monumentale und auch humorvolle Kunst, finde ich.
Ich finde es toll, dass ihre Arbeiten so das Gewohnte in Frage stellen. Es wird uns wie plötzlich bewusst, wie stark Alltagsdinge in unserem Blick auf die Welt auch formen.
Mm, ja. Und auch Zürich ist ja ein Finanzplatz. Aber ihr habt auch beschauliche Ecken. Also Finanzplatz wirkt immer so, gerade wenn man so eine Skyline von Frankfurt in Erinnerung hat, eher kühl.
Mm.
Aber ihr habt zum Beispiel den wunderschönen China-Garten. Und der ist sogar ein bisschen größer als unser kleiner China-Garten in Frankfurt.
Ja, also der China-Garten in Zürich, ich finde, der ist Erholung pur. Also so ein kleines Ferienparadies mitten in der Stadt. Fast so ein bisschen wie eine Meditation.
Mhm.
Und ich glaube, diese Harmonie, die macht ganz viel mit uns. Die roten Gartenmauern mit den goldenen Dächern, die sieht man schon von Weitem und ist wirklich schön.
Ja, ich habe gelernt, der Garten wurde schon 1994 eröffnet und ist ein Geschenk von Zürichs Partnerstadt Kunming, und zwar als Dank für die Hilfe beim Ausbau der Trinkwasserversorgung. Und der Park ist wirklich durchkonzipiert, nichts ist dem Zufall überlassen und mir hat der Pavillon wirklich besonders gut gefallen. Und der Teich mit der kleinen Insel in der Mitte, der ist auch toll.
Mhm. Ja.
Was sagst du?
Ich finde halt die beiden Löwen am Eingangstor sehr schön. Oder auch die Zickzackbrücke. Jedes Element hat hier eine besondere Bedeutung. Und ich mag auch die Farben. Also das Rot, Gelb, Grün.
Ja, die Farben. Das finde ich auch ganz toll. Und es bringt uns übrigens auch gleich zur nächsten Sehenswürdigkeit in Zürich. Den Pavillon Le Corbusier. Und der ist ja gar nicht so weit weg vom China-Garten. Und auch so ein ganz eigenes Idyll. Und ich bin ja so ein bisschen Bauhaus-Fan seit meinem Besuch in Weimar, also toll.
Ja, also Bauhaus finde ich auch sehr faszinierend. Ich habe erst gerade übrigens, ich glaube, ich habe es dir erzählt, in Winterthur eine Fotoausstellung über Lucia Moholy gesehen.
Ja.
Und das war ja die Frau von Laszlo Moholy Nagy. Und er war ein unter anderem ein berühmter Lehrer am Bauhaus.
Hm.
Genau, aber zurück zu Le Corbusier. Der Pavillon ist umgeben von eben viel Grün, also wir haben Bäume, wir haben eine Wiese und einen Teich. Und ich möchte aber hier noch erwähnen, dass der Eintritt normalerweise kostet, also nur am Donnerstag ab 17 Uhr ist der Eintritt frei und deshalb haben wir ihn hier auch noch reingenommen.
Genau, wir sprechen ja von kostenloser Kunst, sehr korrekt, die Schweizerin.
Genau.
Sehr korrekt.
Ja, also Korrektheit und Pünktlichkeit, die Schweizer Eigenschaften. Und ja, wir können ja nicht über gratis Kunst sprechen und dann plötzlich kostet es was.
Ja. Stimmt.
Also lass mich den Pavillon kurz beschreiben. Also wir sehen ein Gebäude aus Stahl und Glas mit farbig bemalten Außenflächen in Weiß, Rot, Gelb und Grün.
Ja, das erinnert auch an Gemälde von Mondrian, ne?
Ja, ein bisschen, ja. Ja, und wie ich es auch vorher erwähnt habe, eben das, der Pavillon stammt vom berühmten Architekten Le Corbusier, der ja ursprünglich aus der Westschweiz stammt. Und weißt du, was ich zum allerersten Mal entdeckt bzw. gelesen habe bei unserem Besuch?
Nee, sag mal.
Man kann den Pavillon sogar für Privatanlässe mieten. Also bis zu 100 Personen haben Platz. Und ich finde, das wäre so ein richtig cooles Geburtstagsgeschenk, oder?
Ah, toll, ja.
Das würde so zu uns passen.
Sehr. Und am Abend mit dem Licht, da ist das bestimmt total bezaubernd. Drin ist übrigens immer von April bis November eine Ausstellung zu sehen. Und dieses Jahr nehmen sie verschiedene Architekturdiskurse und Texte von Le Corbusier unter die Lupe.
Und die Ausführung, die ist übrigens einer Frau zu verdanken, nämlich der Innenarchitektin und Mäzenin Heidi Weber. Sie hat den Bau als alleinerziehende Mutter selber finanziert in den 1960er Jahren.
Ah, wow, Chapeau. Und ich finde es wirklich krass schade, dass die ihren Namen rausgenommen haben.
Mm.
Also ursprünglich hieß es Centre Le Corbusier Heidi Weber Museum. Und so viel hat sie für den Bau getan.
Ja, und deshalb sind wir ja da, damit wir auf die Frauen aufmerksam machen.
Ah, ich glaube, ich schreibe genau jetzt mal gleich eine Petition an die Museumsleitung.
Ja, unbedingt, ich unterschreibe die gleich mit. Aber zuerst lass uns noch ein wenig die Atmosphäre genießen. Ah, Britta, ich bin so traurig. Jetzt muss ich dich schon wieder verabschieden. Aber ich hoffe, du kommst wieder einmal nach Zürich.
Aber natürlich, auf jeden Fall. Wir machen da jetzt ein Ritual draus.
Sehr
einmal
schön.
Im Jahr kommst du nach Frankfurt, einmal im Jahr komme ich nach Zürich. Es ist auch so toll gewesen. Man kann so viel entdecken. Und außerdem ist es natürlich immer voll schön, wenn wir uns persönlich sehen. Es macht einfach schon einen Unterschied aus, ob wir gemeinsam vor einem Mikro stehen und gemeinsam uns die Kunst angeguckt haben.
Ja, total.
Ja, gibst du mir noch was mit auf die Reise?
Meinst du eine Lederach-Schokolade?
Ah, ja, die sind auch wirklich extrem lecker. Ja. Nee, aber ich war immer noch bei der Kunst.
Ah, okay, ja. Also Kunst und Essen ist bei mir immer eine tolle Kombi. Ich habe tatsächlich noch was für dich. Es befindet sich nämlich auch in der geschäftigsten Zone in Zürich, nämlich wieder am Hauptbahnhof. Also tausende Leute laufen jeden Tag daran vorbei, aber die wenigsten sehen sie.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
Ja, es ist nämlich eine goldene Kugel. Und die habe ich tatsächlich auch erst dieses Jahr zum ersten Mal entdeckt. Shame on me. Also bitte sag's nicht weiter.
Nee, es bleibt unter uns hier. Aber Neues zu entdecken ist doch auch immer toll, auch in der eigenen Stadt. Und wo ist sie und von welchem Künstler stammt die denn?
Ja, also sie befindet sich in der Haupthalle und ist im Boden eingelegt. Deshalb sieht man sie eben auch nicht so gut.
Mhm.
Und der Künstler heißt Dieter Meier. Vielleicht kennen ihn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Er ist der Frontmann der Schweizer Band Yellow.
Ja, ich habe früher auch gerne Yellow gehört, wirklich. Und das glänzt so schön, diese goldene Kugel. Das verführt eigentlich zum Klauen, oder?
Ja, das dürfte schwierig werden, weil sie ist durch Panzerglas geschützt.
Ah.
Aber du kannst es gerne mal versuchen. Nein, Spaß beiseite. Also im Jahr 2008 wurde sie in den Boden eingelassen und sie wird aber nur sehr selten rausgenommen. Also das nächste Mal am 28. August 2033.
Ui, auch okay, das ist ja strange.
Ja.
Aber ich merke es mir mal gleich und dann komme ich.
Prima.
Dann komme ich dich wieder besuchen auf jeden Fall. Also vorher komme ich auch ein paar Mal vorbei, aber dann bin ich auch wieder da.
Sehr gut.
Ja, dann verabschiede ich mich mal. Es war sehr, sehr schön hier bei dir in Zürich.
Ja, danke dir und eine ganz gute Reise. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Und du findest wieder alle Links in den Shownotes. Und ja, gebt uns doch gerne eine Bewertung. Das hilft uns, wie immer, sehr. Danke und ciao zusammen.
Ja, ich übe es mal. Ciao zusammen.
Sehr gut.
Kunst und Knackig.
Der Podcast über Kunst und Kultur
mit Britta Kadolski
und Saskia Wolf.